NDR Info. Echo des Tages.
Auch zum Jahreswechsel ist der Terror ein beherrschendes Thema. Gestern zwei Verdächtige in Brüssel festgenommen. Heute ein Selbstmordanschlag in Ankara verhindert und Paris begeht ein angespanntes Silvester ohne Böller und Raketen. Deutschland diskutiert derweil über verkaufsoffene Sonntage. Die CSU will Flüchtlinge ohne Pass an der Grenze abweisen. Kanzlerin Merkel vermittelt nach neuen Kämpfen im Ukraine-Konflikt. Ein neues Sturmtief mit Starkregen zieht über die hochwassergebeutelten Regionen Englands. Durch die Sendung führt sie Holger Senzel. Wie groß war die Terrorgefahr in Brüssel wirklich? Ganz klar ist das auch einen Tag nach Festnahme der beiden Verdächtigen nicht. Die Polizei hat Propagandamaterial für den Islamischen Staat gefunden, aber keine Waffen und keinen Sprengstoff. Aus Brüssel, Ralf Siener.
Er soll der Drahtzieher der belgischen Terrorgruppe gewesen sein und Mitglieder für Anschläge in der Brüsseler Innenstadt angeworben haben. Der Mann kommt aus der Gemeinde Anderlecht und gehörte nach belgischen Medieninformationen der mittlerweile aufgelösten radikal-salafistischen Organisation Sharia for Belgium an. In Videobotschaften an den belgischen König kündigte Sharia for Belgium an, das Land in einen islamischen Staat zu verwandeln. Sharia for Belgium rief im Internet zur Ermordung des ehemaligen belgischen Verteidigungsministers auf. Und zur Zerstörung des Atomiums in Brüssel, dem bekanntesten belgischen Wahrzeichen. Der jetzt festgenommene Mann ist den Strafverfolgungsbehörden aber nicht nur wegen seiner Mitgliedschaft bei Sharia for Belgium bekannt und wegen seiner Salafistenpredigten. Der 30-Jährige saß wegen bewaffneter Raubüberfälle auf Bistros und Restaurants in Anderlecht insgesamt 6 Jahre lang in Haft. Diese Raubüberfälle organisierte der Mann nach Informationen einer belgischen Tageszeitung gemeinsam mit einer von ihm gegründeten Motorradgang für radikale Islamisten. Den sogenannten Kamikaze Riders gehörte auch der zweite Festgenommene an. Der Club veröffentlicht auf seiner Facebook-Seite neben Motorradfotos auch Videos mit anti-israelischer Propaganda. Auch einige der insgesamt 130 aus Syrien zurückgekehrten Belgier, die an der Seite der Dschihadisten-Miliz Islamischer Staat gekämpft haben, sollen dieser Motorradgang angehören. Das Propagandamaterial der IS-Terrormiliz, das bei dem mutmaßlichen Kopf der Terrorzelle gefunden wurde, analysieren zurzeit Experten. Die Ermittler kamen der Gruppe nach belgischen Medieninformationen durch das Abhören von Telefonen auf die Spur. Ob vor dem Hintergrund der anhaltenden Terrorgefahr in Brüssel das traditionelle Silvesterfeuerwerk in der Innenstadt stattfinden kann, ist noch unklar. Findet es statt, dann soll es nur einen einzigen Zugang zur Festmeile in der Brüsseler Innenstadt geben, wie der Sender RTBF berichtet. Die erwarteten 50.000 Zuschauer müssen sich auf Kontrollen einstellen und auf Taschen verzichten. In den Straßen der Brüsseler Innenstadt patrouillieren Soldaten. Die Polizeidirektion am Brüsseler Grand Place wird scharf bewacht. Sie gehört zu den potenziellen Anschlagszielen der Terrorzelle.
Le niveau d'alerte et de vigilance pour les policiers de la capitale.
Für alle Polizeistationen in Brüssel gilt bis mindestens zum 4. Januar die zweithöchste Warnstufe. Die Öffnungszeiten wurden verkürzt, Besucher werden einzeln eingelassen und müssen sich beim Betreten der Polizeiwachen ausweisen. Bereits im Januar wurden bei einer Terrorzelle in Verviers Imitate von Polizeiuniformen entdeckt. Bei den jetzt Festgenommenen wurden Pseudo-Soldatenuniformen gefunden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Terrorverdächtigen planten, mit diesen Uniformen getarnt, Stationen der Polizei und der Armee anzugreifen. Bei den beiden festgenommenen Männern aus Anderlecht wurden keine Waffen und keine Munition entdeckt. Die Angst, dass Waffen oder Sprengstoff noch bei möglichen Komplizen gelagert wird, ist groß. Mehrere Silvesterpartys in Restaurants der Brüsseler Innenstadt wurden bereits abgesagt.
In Ankara wurde heute ein Terroranschlag vereitelt. Die Polizei hat 2 mutmaßliche Selbstmordattentäter festgenommen, die angeblich einen Anschlag am Silvesterabend mitten in der türkischen Hauptstadt geplant haben. Einzelheiten von Wolfgang Landmesser.
Bei einer Razzia in Ankara stellte die türkische Polizei unter anderem Sprengstoffwesten und einen mit Sprengstoff gefüllten Rucksack sicher, teilte die Staatsanwaltschaft laut der Nachrichtenagentur Anadolu mit. Die beiden festgenommenen Männer sollen der Terrororganisation IS angehören und aus Syrien in die Türkei eingereist sein. Sie hätten einen Anschlag auf einem zentralen Platz in Ankara geplant, wo viele Menschen den Jahreswechsel feiern. Die sichergestellte Bombe habe eine größere Sprengkraft als beim Anschlag vom 10. Oktober. Damals waren bei der Explosion von zwei Bomben in Ankara über 100 Menschen ums Leben gekommen. Es war der schwerste Anschlag in der türkischen Geschichte. Die türkischen Behörden gehen davon aus, dass dahinter der IS steckte.
Aus Ankara, Wolfgang Landmesser. Aus der Hauptstadt der Liebe wurde die Stadt, die dem Terror trotzt. Die Anschläge in Paris vor 6 Wochen mit 130 Toten haben tiefe Narben hinterlassen. Das trübt in diesem Jahr die Feierlaune. Keine Böller und Raketen werden morgen den Jahreswechsel einleiten. Die Stimmung ist angespannt, weiß unsere Korrespondentin Barbara Kostolnik.
Paris ist ein Fest fürs Leben, schrieb Ernest Hemingway in den 20er Jahren, wobei er sich hauptsächlich in Cafés herumgetrieben hat. Im Jahr 2015 wird das Fest zum Jahresende deutlich weniger pompös ausfallen. Es gibt keine Auftritte großer Stars und kein Feuerwerk, also wenig Spektakel, was in erster Linie die Gastronomie zu spüren bekommt. Wir haben 30% weniger Reservierungen, sagt dieser Restaurantbesitzer direkt hinter den Champs-Élysées. Die Leute sind ängstlicher, vor allem was die zweite Hälfte des Silvesterabends betrifft. Es sind dann weniger Leute unterwegs. Sie fürchten die Kontrollen. Es scheint eine Art Psychose zu sein. Kein Wunder nach den jüngsten Anschlägen. Es ist ohnehin festzustellen, viele Pariser gehen nicht aus, sondern sie lassen nach Hause liefern und bleiben dann unter sich in Sicherheit. Aber auch die Touristen, vor allem Amerikaner und Japaner, sind vorsichtiger. Viele haben ihre Buchungen storniert. Normalerweise haben wir eine 90%ige Auslastung der Hotels in Paris für die letzten 4 Tage des Jahres, rechnet der Hoteliersverband vor. In diesem Jahr ist nichts normal. Wir liegen bis zu 30% darunter. Dabei sind die Sicherheitsvorkehrungen so streng wie nie. Etwa 2000 Soldaten und Polizisten patrouillieren im Stadtzentrum. Vor dem Triumphbogen wird nun doch eine würdige Feier stattfinden. Der für die Sicherheit zuständige Präfekt hat es erlaubt. 4 riesige Bildschirme werden entlang der Champs-Élysées aufgestellt. Paris soll dort als vibrierende, lebendige Stadt gezeigt werden und eben nicht als Ort von Terror und Gewalt. Beim traditionellen Countdown werden Pariser und Touristen die letzten Sekunden des Jahres mit Sicherheit inbrünstig herunterzählen. Man hofft einfach darauf, dass dieses furchtbare 2015 bald der Vergangenheit angehört.
Eindrücke aus Paris von Barbara Kostolnik. Bei der CDU in Berlin zucken sie schon zusammen, wenn wieder ein Vorschlag zur Flüchtlingspolitik aus München kommt. Das Verhältnis der Schwesterparteien ist nicht das entspannteste zurzeit. Neuester Vorstoß der CSU: Flüchtlinge ohne gültige Papiere sollen an der deutschen Grenze abgewiesen werden. Dietmar Riemer mit der Berliner Diskussion.
Zu den Gewissheiten am Jahresende gehört in Deutschland unter anderem, dass die CSU ihre Kräuterklausur am folgenden Jahresanfang politisch-publizistisch vorbereitet, so auch in diesen Tagen. Heute nun präsentiert die CSU-Landesgruppe im Bundestag eine Idee, wie illegalem Grenzübertritt von Flüchtlingen und Asylsuchenden begegnet werden soll. An der Grenze nämlich schon. Gerda Hasselfeld, die Chefin der CSU-Landesgruppe im Bundestag, beruft sich bei diesem Vorschlag auf bereits vorhandene Regeln.
Wir haben heute schon die rechtliche Grundlage nach dem Aufenthaltsgesetz, dass eine Einreise ohne gültige Ausweispapiere eine Straftat ist. Und darum geht es, dass geltendes Recht auch angewandt wird. Und da ist es nur konsequent, dass diejenigen, die entweder keine Ausweise dabei haben oder die zum Beispiel bewusst vernichtet haben oder falsche Angaben auf ihren Ausweisepapieren haben, dass die dann auch an der Grenze zurückgewiesen werden.
Hasselfeld im Bayerischen Rundfunk. Wer nun keine Papiere aus welchen Gründen auch immer vorweisen kann, soll sich, so heißt es im Positionspapier der CSU, Ersatzdokumente in jenem sicheren Herkunftsland besorgen, aus dem er nach Deutschland einreisen will. In der Praxis wird das heißen, zurück nach Österreich, dem Transitland Nummer 1. Hasselfeld glaubt nun auch nicht, dass das Ganze ein unlösbares Problem sei und zitiert eine Untersuchung aus dem zu Ende gehenden Jahr.
Aus dieser Stichprobe geht hervor, dass es etwa 8-10% sind, die keine gültigen Ausweispapiere an der Grenze vorweisen können.
Zahlen, die von Sicherheitsexperten allerdings stark bezweifelt werden. In der CDU freundliches, aber dennoch klares Kopfschütteln. Der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Nordrhein-Westfalens CDU-Chef Laschet im Deutschlandfunk.
Die CDU hat es nicht beschlossen. Von Zurückweisen an den Grenzen ist nicht die Rede. Es wird ja auch die Frage sein, hat jemand den Ausweis wirklich verloren oder hat er ihn bewusst vernichtet? Es sind so viele Rechtsfragen damit verbunden, dass das sicher noch einer genaueren Prüfung bedarf.
Koalitionspartner SPD wirft der CSU nun vor, sie schüre Fremdenfeindlichkeit, sagt die neue Generalsekretärin der Partei Barley der Funke Mediengruppe. Und der stellvertretende SPD-Vorsitzende Stegner meinte im Hessischen Rundfunk:
Natürlich gibt es Flüchtlinge, die ihre Identität verschleiern, die ihre Papiere wegschmeißen, die das Verfahren verlängern wollen. Das ist auch immer schwierig. Aber das kann ja nicht der Anlass dafür sein, zu sagen, dass man all diejenigen schikaniert, die aus Diktaturen kommen, wo die gar keine Pässe haben und man sie hinweggenommen hat.
Die Linkspartei sieht das Asylrecht gefährdet und Jan Korte, Innenexperte der Linksfraktion, kommentierte den Vorgang deftig.
Jeder hat das Recht, dass sein Asylantrag geprüft wird. Was aus Bayern kommt zu diesem Thema, ist wirklich nur noch grotesk, bizarr. Wäre schön, wenn 2016 von der CSU zu diesem Thema weniger zu hören wäre.
Mehr dazu allerdings spätestens zur Kräuterklausur Anfang Januar.
Aus Berlin war das Dietmar Riemer. Wer mal an einem Sonntag ins Einkaufsgewühl in London oder New York eingetaucht ist, der weiß die bürgerliche Feiertagsruhe in deutschen Großstädten möglicherweise sehr zu schätzen. Oder auch nicht. Und er fragt sich, warum gibt's das nicht öfter bei uns, shoppen am Sonntag? In Niedersachsen wird's aber eher noch weniger als mehr verkaufsoffene Sonntage geben. Nach einem Gerichtsurteil will das Sozialministerium in Hannover nun den 1. Mai und den 27. Mai als Einkaufssonntage streichen. Gerade der Tag nach den Festtagen ist bei Kunden und Händlern allerdings sehr beliebt. Aber nicht nur in Niedersachsen wird das Thema heiß diskutiert, weiß Bertel Starke.
Viele Einzelhändler in Niedersachsen und in Nordrhein-Westfalen konnten sich am vergangenen Sonntag über ein verspätetes Weihnachtsgeschenk freuen. Beim verkaufsoffenen Sonntag, einen Tag nach den Feiertagen, gab es in vielen Innenstädten kaum freie Parkplätze. Zum Beispiel in Hameln, Stade, Buxtehude, Wolfsburg oder in Rheine, Kleve und Herford. Am vergangenen Sonntag sollten eigentlich auch in der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover die Läden öffnen. Doch unter anderem gegen diesen Termin hatte die Gewerkschaft Verdi erfolgreich vor dem Verwaltungsgericht geklagt. Die Stadt Hannover hatte bei der Genehmigung gegen geltendes Recht verstoßen. Martin Prenzler, Chef der Händlervereinigung City-Gemeinschaft Hannover, kann das Urteil deshalb nachvollziehen. Trotzdem, für die Geschäfte in der Innenstadt war diese Entscheidung ein harter Schlag.
Da müssen wir also nachjustieren, das tun wir auch und sind mit Verdi da in, wie ich finde, sehr, sehr fruchtbaren und guten Gesprächen. Zum anderen ist es so, dass wir durch das Urteil natürlich zwei unserer von langer Hand geplanten Sonntagsöffnungstermine, den Anfang November und auch den jetzt im zwischen den Feiertagen, leider nicht machen konnten. Und das ist so gesehen ein Wettbewerbsnachteil.
Über einen Mangel an Kunden können sich die Händler in Hannover dafür am heutigen Tag nicht beschweren. Die Fußgängerzone ist voll. Viele Hannoveraner kommen mit großen Einkaufstüten aus den Geschäften heraus. Der verkaufsoffene Sonntag hat hier nur wenigen gefehlt.
Ich denke an die Verkäuferinnen auch, an die Leute, die in den Geschäften arbeiten müssen. Die möchten auch mit ihrer Familie mal Freizeit haben und etwas zu unternehmen. Deswegen stehe ich ablehnen gegenüber.
Ich glaube, das sollte im Endeffekt in der freien Wirtschaft auch jeder für sich frei entscheiden dürfen. Mitarbeiter hat ja auch die Möglichkeit, bei einem Unternehmen anzufangen, wo das stattfindet oder nicht stattfindet, um das klar zu kommunizieren vorher. Also man sollte es, denke ich, offen lassen. Notwendig ist es, denke ich, nicht.
Also Geld ist nur einmal da. Also ich meine, irgendwann ist es weg. Wenn ich es am Sonntag ausgegeben habe, habe ich es am Montag nicht mehr. Also irgendwo ist es wurscht.
Die Gewerkschaft Verdi argumentiert, verkaufsoffene Sonntage seien eine große Belastung für die Mitarbeiter. Dem widerspricht Martin Prenzler.
Es ist ein halber Tag Arbeit und man bekommt einen ganzen Tag Urlaub gutgeschrieben. Es gibt einige Branchen, die sind stark provisionsabhängig. Da ist mitunter von den Mitarbeitern jetzt sogar Wut, die einem entgegenschlägt, weil dort Umsätze nicht gemacht werden können und damit entsprechend Gehälter nicht so laufen, wie die Mitarbeiter sich das vielleicht gewünscht haben.
In Hannover wird es nun vor Februar keinen weiteren verkaufsoffenen Sonntag mehr geben. Im Gegensatz zu anderen Kommunen in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, schon am kommenden Sonntag, dem 3. Januar, öffnen die Läden etwa in Oldenburg, Kloppenburg, Oberhausen und Krefeld.
Sonntagsruhe oder 7-Tage-Shopping, mehr oder weniger verkaufsoffene Sonntage. Da gehen auch die Meinungen unserer beiden Kommentatoren auseinander. Ulrich Zissler plädiert für mehr Freiheit der Einzelhändler.
Früher war der Sonntag noch heilig und das Internet gab es auch nicht. Doch das hat sich geändert. Wenn der stationäre Einzelhandel heute bestehen will, dann muss er sich auch bei den Öffnungszeiten an den Wünschen seiner Kunden orientieren. Denn die Konkurrenten, die Online-Shops, sind 24 Stunden lang an 7 Tagen in der Woche geöffnet. Der Hauptverband des deutschen Einzelhandels hat das Problem erkannt. Er fordert flexiblere Öffnungszeiten. Und auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund warnt bereits vor einer Verödung der Innenstädte. Durch den Boom des Onlinehandels seien bis zu 50.000 Läden in den Innenstädten in Gefahr. Dass die verkaufsoffenen Sonntage von den Kunden sehr gut angenommen werden, hat das vergangene Wochenende gezeigt. In niedersächsischen Städten wie Hameln und Celle war in den Parkhäusern kaum ein Platz zu bekommen. Nur in der Innenstadt von Hannover herrschte gähnende Leere. Dort hatte Verdi erfolgreich gegen die Öffnung der Geschäfte am Sonntag geklagt. Doch das, was die Gewerkschaft jetzt als Erfolg feiert, wird sich langfristig als Pyrrhussieg erweisen. Wer nicht dann einkaufen kann, wann er einkaufen will, geht eben ins Internet. Es ist hohe Zeit, den Geschäften mehr Freiraum bei der Gestaltung ihrer Öffnungszeiten zu geben. Sie können selbst entscheiden, wann es sich lohnt, die Ladentür aufzuschließen.
Michael Weidemann dagegen würde die Zahl der verkaufsoffenen Sonntage eher noch weiter begrenzen.
Dass die Geschäfte an Sonn- und Feiertagen geöffnet sind, sollte auch in Zukunft die Ausnahme bleiben. Denn so attraktiv es für viele Kunden auch sein mag, befreit vom Alltagsstress einkaufen zu können, ihr Shoppingvergnügen bezahlen Verkäuferinnen und Verkäufer mit dem Verlust an Lebensqualität. Ausgerechnet an dem Tag der Woche, an dem die meisten ihrer Familienangehörigen und Freunde frei haben, müssen sie zur Arbeit. Derzeit erscheint jeder 7. Beschäftigte in Deutschland regelmäßig sonntags am Arbeitsplatz, ein Großteil von ihnen im Einzelhandel. Und es werden immer mehr, wie das Statistische Bundesamt berechnet hat. Damit wird klar, es gibt einen Trend, den Sonntag als ganz normalen Arbeitstag einzustufen. Eine Entwicklung, die der Veränderung unserer Gesellschaft folgen mag. Individuelle Lebensmuster haben die früher üblichen kollektiven Lebensweisen längst verdrängt. Für den Zusammenhalt einer Gesellschaft aber ist es wichtig, Zeit gemeinsam zu erleben, wozu in unserer Kultur vor allem der arbeitsfreie Sonntag zählt. Deshalb sollten die Regeln für Ladenöffnungszeiten auch künftig eher restriktiv ausgelegt werden. Selbst dann, wenn den Einkaufszentren und Fachgeschäften dadurch ein deutlicher Wettbewerbsnachteil in ihrer Konkurrenz zum Onlinehandel entstehen sollte.
Pro und Contra, verkaufsoffene Sonntage. Ulrich Zissler und Michael Weidemann kommentierten. Es gab Zeiten, da hat der Konflikt in der Ukraine die Nachrichten beherrscht. Dann wurde er von Flüchtlingen und Eurokrise aus den Schlagzeilen weitgehend verdrängt. Tatsächlich hatte sich die Lage in der Ostukraine durch den Friedensplan von Minsk etwas entspannt, wenn auch beileibe nicht gelöst. Nach neuen Kämpfen hat sich heute die Kanzlerin eingeschaltet und gemeinsam mit Frankreichs Präsident Hollande für die Einhaltung des brüchigen Waffenstillstandes eingesetzt. Aus Berlin, Dagmar Pepping.
Der Redebedarf war offenbar groß. 2 Stunden lang sprachen Angela Merkel und Frankreichs Präsident François Hollande mit Russlands Präsident Wladimir Putin und dem ukrainischen Staatschef Petro Poroschenko. Umso knapper fiel die offizielle Zusammenfassung des Telefongesprächs durch die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Wirz aus. Merkel, Hollande, Putin und Poroschenko hätten sich dafür ausgesprochen, das Minsker Maßnahmenpaket weiter vollständig umzusetzen. Auch im kommenden Jahr hieß es schriftlich. Besonders wichtig dabei ein umfassender Waffenstillstand in der Ostukraine und der Abzug schwerer Waffen aus dem Konfliktgebiet. Bei Gefechten zwischen der ukrainischen Armee und prorussischen Separatisten waren in den vergangenen Tagen mehrere Menschen getötet worden. Der ukrainische Präsident hatte bereits gestern mit Bundeskanzlerin Merkel telefoniert. Bei diesem Gespräch habe Poroschenko den prorussischen Rebellen vorgeworfen, immer öfter gegen die Waffenruhe zu verstoßen, teilte das Präsidialamt in Kiew mit. Solche Vorwürfe sind aus dem heutigen Vierertelefonat nicht überliefert. Fest steht jedoch, dass sich die Außenminister von Deutschland, Frankreich, Russland und der Ukraine Ende Januar oder Anfang Februar treffen sollen, um die Fortschritte bei der Umsetzung des Minsker Friedensabkommens zu überprüfen. Andriy Melnyk, Kiews Botschafter in der Bundesrepublik, lobte im Inforadio des RBB die Rolle der Kanzlerin im Ukraine-Konflikt. Das Abkommen von Minsk vom Februar dieses Jahres habe geholfen, ein größeres Blutvergießen zu verhindern, so Melnik.
Wir hoffen, dass der Druck von unseren Freunden hier in Berlin auf Moskau weiterhin beibehalten wird, sodass wir für das kommende Jahr 2016 wirklich eine neue Chance sehen, dass Frieden tatsächlich einkehren wird.
Wichtiges Thema in dem zweistündigen Telefonat zwischen Berlin, Paris, Moskau und Kiew waren die Kommunalwahlen im Donbass, die in der ersten Jahreshälfte 2016 stattfinden sollen. Bis Ende Januar soll ein neues Wahlgesetz ausgearbeitet sein, lautet der gemeinsame Wunsch von Merkel, Hollande, Putin und Poroschenko. Ausarbeiten soll es die sogenannte Arbeitsgruppe für politische Fragen mit Hilfe der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Deutschland übernimmt zum Jahreswechsel den Vorsitz der OSZE. Außenminister Frank-Walter Steinmeier sagte der deutschen Presseagentur, die Ukraine-Krise werde einer der Schwerpunkte des deutschen OSZE-Vorsitzes werden. Der ukrainische Botschafter in Berlin, Andriy Melnyk, ist darüber erfreut.
Wir werden auch von unserer Seite dazu den notwendigen Beitrag leisten, um die Vereinbarungen zu erfüllen.
Nach Angaben der Vereinten Nationen sind im Ukraine-Konflikt seit April 2014 mehr als 9000 Menschen ums Leben gekommen. Die meisten von ihnen Zivilisten.
Gummistiefel können ein wichtiges Accessoire für Politiker sein. Das wusste Gerhard Schröder ebenso gut wie Angela Merkel. Und auch Britenpremier David Cameron stapft derzeit in Wellies, wie sie im Königreich heißen, durch die Hochwassergebiete Nordenglands. Kaum deutete sich ein wenig Entspannung ein, da fegt jetzt ein neues Sturmtief mit einer neuen Regenfront über das Land. Aus London, Stefanie Pieper.
Seit fast 56 Jahren leben Mr. und Mrs. Allison in ihrem Haus im Dorf Croston in der Grafschaft Lancashire im Nordwesten Englands. Es ist nicht das erste Mal, dass das Ehepaar gegen die Fluten ankämpft. Aber nun trifft es sie zum zweiten Mal binnen weniger Tage. Denn bereits am zweiten Weihnachtsfeiertag mussten sie ihr Heim verlassen und in den vergangenen Tagen bei ihrer Tochter übernachten, wie sie der BBC-Reporterin erzählen. Jetzt sind die beiden Rentner zurückgekehrt, um die Schäden zu begutachten.
When we eventually did get back to our front door, we couldn't open it. Force of water inside and it was sandbagged up.
Auch die Sandsäcke konnten nicht verhindern, dass Wasser ins Innere drang, sodass sich die Haustür zunächst gar nicht öffnen ließ. Und jetzt verhindert vielerorts eben der neue Sturm, dass die Aufräumarbeiten weitergehen. Frank fegte mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 Stundenkilometern erst über die irische und dann über die britische Insel hinweg. Und auch wenn sich das Zentrum des Sturms über Island befand, warnen die britischen Behörden vor starken Winden und weiteren schweren Regenfällen, erklärt der Meteorologe Nick Miller.
We've been close enough to it to get this double whammy of very strong disruptive winds and then this next area of rainfall coming in as well.
Landesweit haben die Behörden mehr als 100 Flutwarnungen herausgegeben. In Schottland waren die Regionen um Aberdeen an der Nordseeküste sowie um Glasgow am stärksten betroffen. Tausende Haushalte waren dort ohne Strom, Menschen wurden mit Booten aus ihren Häusern evakuiert, Autobahnen und Straßen waren teilweise gesperrt und einzelne Fährverbindungen zwischen schottischen Inseln eingestellt. Diese neue Flut trifft aber keineswegs nur Privatleute, sagt Elizabeth Robson vom Verband kleiner Unternehmen in Dumfries in Schottland.
These are hard-working families. You know, this is devastating for them at this time of the year. They're coming into a quieter time, so they need people to support them here.
Gerade die Familienbetriebe seien jetzt, wo das Geschäft ruhiger werde, auf jede Unterstützung angewiesen, auch beim Beseitigen der Schäden. Hinzu kommt, dass sich nicht alle Firmen gegen Hochwasser versichern konnten. Die Polizei hat bereits Plünderungen registriert. Die britische Umweltministerin Liz Truss besuchte heute die englische Grafschaft Lancashire, genauer Tadcaster, wo in der Nacht eine historische Brücke aus dem 18. Jahrhundert eingebrochen war und den Ort damit in zwei Hälften teilte.
The town is split in half, and one of the things I'm here to say in Tadcaster is the fact that it's a national priority to get this bridge up and running again.
Es sei eine nationale Priorität, so die Ministerin, diese Brücke zu reparieren und wieder für den Verkehr zu öffnen. Auch die Armee ist weiterhin im Einsatz, um die Wassermassen zu lenken und den Betroffenen zu helfen. Flutopfer Mrs. Allison aus Croston will nicht wegziehen und würde für ihr Haus wohl auch nicht viel kriegen.
We really can't afford to move, because what we get for this, knowing it's been flooded, we couldn't afford to buy somewhere else. And it's our home. We've lived here all this while.
Für die kommenden Tage sagen die Meteorologen weitere Regenfälle voraus, die aber schwächer werden.
Der Ölpreis auf Rekordtief. Aber was die Autofahrer freut, das macht den Scheichs Sorgen. Das immer noch märchenhaft reiche Saudi-Arabien musste 2015 zum zweiten Mal in Folge ein Milliardendefizit verkraften. Jürgen Striak mit den Einzelheiten.
Wirklich überrascht hat sie niemanden. Die Nachricht vom Milliardendefizit im Haushalt Saudi-Arabiens. Trotzdem sorgt sie im Königreich für Nervosität und wird, was selten geschieht, im Fernsehen auch von Mitgliedern der Regierung freimütig debattiert. So zum Beispiel im Programm des Senders El Arabiya. Wir hoffen, dass unsere Regierung flexibel genug ist, um kurzfristig mit den Problemen umgehen zu können, die die niedrigen Ölpreise schaffen, sagt Staatsminister Mohammed Al-Sheikh. Gleichzeitig wollen wir unsere Wirtschaft in den kommenden Jahren umstrukturieren. Öl darf nicht die Haupteinnahmequelle bleiben, von der alles abhängt. Am Montag hatte die Regierung mitgeteilt, dass das Haushaltsdefizit in diesem Jahr 89 Milliarden Euro beträgt. Für 2016 rechne man mit einem Defizit von 79 Milliarden Euro. Schuld ist der andauernde Ölpreisverfall, aber nicht nur der. Saudi-Arabien lebt über seine Verhältnisse. Das Königreich finanziert einen teuren Krieg gegen Rebellen im Nachbarland Jemen. Es macht den Untertanen, um sie bei Laune zu halten, großzügige Geschenke in Form von Extragehältern. Auch das kostet Milliardensummen, ebenso wie die Überweisungen an Regime, die stabilisiert werden sollen, wie das von Abdel Fattah el-Sisi in Ägypten. Eine Umstrukturierung der Wirtschaft dauert lange, aber das Königshaus muss jetzt handeln. Wir können uns den Herausforderungen stellen, indem wir sparsamer haushalten, erklärt Wirtschaftsminister Adel El-Fakir. Als er das sagte, waren Subventionskürzungen längst angedroht worden, so etwa bei Wasser und Strom. Im Gespräch sind außerdem Steuererhöhungen ebenso wie die Einführung einer Mehrwertsteuer. Am Montag wurden flugs die Preise für Kraftstoff erhöht um bis zu 50%. Leider hätte Saudi-Arabien keine komplette Kontrolle über die Ölpreise, bedauerte Staatsminister Mohammed Al-Sheikh. Wir konzentrieren uns deshalb mehr und mehr auf Einnahmen aus Wirtschaftsbereichen, die mit Öl nichts zu tun haben. Diese Einnahmen würden kontinuierlich wachsen, sagt der Minister. 2014 hätten sie umgerechnet 31 Milliarden Euro betragen, aber in diesem Jahr bereits knapp 40 Milliarden Euro. Allerdings hat Saudi-Arabien auch gut gefüllte Devisenkonten. Bis vor kurzem betrugen die Reserven noch umgerechnet 670 Milliarden Euro. Sie würden, sagt der Internationale Währungsfonds, ohne Reformen und Einsparungen mindestens 5 weitere Jahre reichen. Noch muss man also keine Spendengala für die Ölscheichs veranstalten.
Jürgen Striak berichtete, Sportfunktionär, das hat inzwischen einen ähnlich anrüchigen Klang wie seinerzeit Investmentbanker. Die Schweiz hat heute im Rahmen des Korruptionsskandals beim Weltfußballverband FIFA erstmals Unterlagen an die US-Behörden ausgeliefert. Hans-Jürgen Maurus.
Das Bundesamt für Justiz übergab den US-Strafverfolgern erste Beweismittel für das Verfahren gegen mehrere hochrangige FIFA-Funktionäre. Dabei handelt es sich um Kontounterlagen bei mehreren Banken, über die offenbar diverse dubiose Zahlungen geflossen sind. Gleichzeitig wurden 13 Konten mit rund 80 Millionen Franken gesperrt. Insgesamt haben die US-Strafverfolger um Dokumente über rund 50 Bankkonten bei 10 Finanzinstituten gebeten, sodass weitere Unterlagen geliefert werden dürften. Zudem hat das FBI ebenfalls Einblick in Unterlagen des sogenannten ISL-Skandals der 90er Jahre gefordert. Damals ging es um Schmiergeldzahlungen des Sportrechtevermarkters ISL in Höhe von mehr als 140 Millionen Franken, unter anderem an hohe FIFA-Funktionäre wie Sepp Blatters Vorgänger Joao Avalanche und dessen Schwiegersohn Ricardo Teixeira. Beide hatten zusammen mehr als 20 Millionen Franken kassiert. Der ISL-Prozess in der Schweiz wurde 2010 gegen eine Geldbuße eingestellt. Die US-Behörden halten aber die Akten und die damals gewonnenen Erkenntnisse für ihre eigene Untersuchung für bedeutend.
Und das war's für heute und für dieses Jahr im Echo des Tages. Mein Name ist Holger Senzel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.